Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Trotz Corona und trotz Krise, Papst Franziskus reist in den Irak und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Christen in dem Land. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem heute bei Tag für Tag, wie gefährlich ist das orthodoxe Taufritual? In Rumänien ist ein Kind gestorben und nun gibt es eine Debatte, ob das dreimalige Untertauchen abgeschafft werden soll. Und wir berichten aus Israel, wo das oberste Gericht entschieden hat, auch wer in einer liberalen Gemeinde zum Judentum übergetreten ist, hat Anspruch auf die Staatsbürgerschaft. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Papst Franziskus reist heute für mehrere Tage in den Irak. Das ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Es ist die erste Auslandsreise des mittlerweile geimpften Papstes seit Beginn der Corona-Pandemie und es ist auch überhaupt die erste Reise eines Papstes in den Irak. Das Land ist geschwächt von der Pandemie, von politischer Instabilität und vom langen Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Für die christliche Minderheit im Irak ist der Papstbesuch ein herbeigesehntes Jahrhundertereignis. Die Christen im Irak leiden unter Terror, Vertreibung und Diskriminierung, wie Jürgen Striak berichtet.
Am 24. Dezember 2017, wenige Monate nachdem die Dschihadisten vom sogenannten Islamischen Staat aus der Stadt vertrieben wurden, findet in Mossul wieder eine Weihnachtsmesse statt. Es ist der erste christliche Gottesdienst im Ort nach Jahren des Terrors und der Gewaltherrschaft. Vor den Fenstern der chaldäisch-katholischen St. Pauluskirche hängen weiße Tücher. Die Scheiben sind noch kaputt. Die IS-Extremisten hatten das Gotteshaus verwüstet. Hussam Kahwaji, der an der Weihnachtsmesse teilnimmt, blickt optimistisch in die Zukunft.
Ich danke allen, die die Kirche instand gesetzt haben, egal ob Christ oder Muslim. So Gott will, werden wir Christen im Gegenzug ihre Moscheen wieder aufbauen.
Heute, gut zwei Jahre später, sind es immer noch nur wenige Christen, die sich nach ihrer Flucht zur Rückkehr entschlossen haben. Die größte von mehreren Fluchtwellen begann 2003 nach der US-amerikanischen Invasion und dem Sturz von Saddam Hussein. Eine jahrelange Serie von Gewaltakten gegen Christen löste Angst und Panik aus. Priester wurden ermordet, Kirchen in die Luft gejagt und Klöster verwüstet, oft von Al-Qaida-Terroristen. Ab 2014 wurde die Terrormiliz Islamischer Staat zur größten Bedrohung. In Gebieten, die sie eroberte, malten IS-Dschihadisten ein arabisches N an Häuser von Christen. Die Abkürzung für Nasrani, eine Bezeichnung für Christen im Koran. Die Gebrandmarkten mussten ihrem Glauben abschwören oder eine Kopfsteuer zahlen oder wurden getötet. Für die meisten Christen in IS-Gebieten war Flucht die einzige Rettung. 1987 sollen noch 1,4 Millionen Christen im Irak gelebt haben, also knapp 9% der Bevölkerung. 2003 waren es schätzungsweise noch rund 1 Million.
Heute gibt es zwischen 350 und 400.000 Christen im Irak. Vielleicht sind es sogar 500.000.
Sagt Najib Michael Musa, chaldäisch-katholischer Erzbischof von Mossul. Nach anderen Schätzungen sollen es lediglich noch 200.000 sein, also nur noch rund 0,5% der Bevölkerung. Die meisten sind ins Ausland geflohen. Sie haben ihr Land verlassen, das doch eigentlich eine der Wiegen der Christenheit ist. Hier im Zweistromland soll der heilige Apostel Thomas erstmals das Evangelium verkündet haben. Die Siedlung Ur, rund 300 Kilometer südöstlich von Bagdad, soll dem Alten Testament zufolge die Heimat von Stammvater Abraham gewesen sein. Für Habib el-Naufali, Erzbischof von Basra, ist dies eine Chance für interreligiösen Dialog.
Es hat einen symbolischen Wert, dass Abraham an den einen Gott glaubte. Denn deshalb tun das ja auch die Juden, die Muslime und die Christen. Außerdem wird Abraham in der Tora, in der Bibel und auch im Heiligen Koran erwähnt.
Die bedeutendste Kirche im Land ist heute die chaldäisch-katholische. Ihr gehören mehr als 2/3 aller irakischen Christen an. Weitere Kirchen sind unter anderem die syrisch-orthodoxe und die syrisch-katholische. 98% der 40 Millionen Menschen im Land sind Muslime, 2/3 davon Schiiten, 1/3 Sunniten. Der Islam ist die Staatsreligion. So steht es in der Verfassung, die zwar auch Glaubensfreiheit garantiert, allerdings nur so lange sie islamischen Grundsätzen nicht widerspricht. In den vergangenen Jahren haben etliche irakische Muslime Solidarität mit ihren christlichen Nachbarn demonstriert, etwa bei Kundgebungen vor Kirchen. Andere beteiligten sich hingegen dort, wo IS-Terroristen herrschten, bereitwillig an antichristlicher Gewalt. Die irakischen Christen wissen also oft nicht, woran sie wirklich sind, vor allem auch mit Blick auf die Regierenden. Das Misstrauen ihnen gegenüber ist groß, sagt der Christ Herval Emmanuel.
Sollte der Papst ein Engel sein, dann einer, der sich hier im Irak mit Dämonen trifft, die das Land kontrollieren.
Zur Lage der Christen im Irak war das Jürgen Strijak. Papst Franziskus wird heute gegen 14 Uhr Ortszeit in Bagdad erwartet. Am Sonntag wird er mit 10.000 Menschen im Fußballstadion von Erbil eine Messe feiern. In der orthodoxen Kirche wird üblicherweise die Ganzkörpertaufe praktiziert. Die Täuflinge, meistens Säuglinge oder Kleinkinder, werden 3-mal im Taufbecken untergetaucht. In Rumänien ist kürzlich ein Kind nach einer solchen Taufe gestorben, mutmaßlich, weil es Wasser in die Lunge bekommen hat. Nun ist eine Debatte darüber entbrannt, ob das orthodoxe Taufritual geändert werden sollte. Christian Röther über den Fall und die Hintergründe.
Ich habe diese Petition als einfacher Bürger gestartet, sagt Wladimir Dumitru. Er will erreichen, dass in der rumänisch-orthodoxen Kirche das Taufritual geändert wird. Die Taufe in den orthodoxen Kirchen sieht traditionellerweise vor, dass die Kinder 3-mal komplett im Wasser des Taufbeckens untergetaucht werden. Wladimir Dumitru hat Fernsehberichte und Amateurvideos gesammelt, auf denen solche Taufen zu sehen sind. Die Petition haben bislang rund 65.000 Personen unterzeichnet. Sie richtet sich an die Kirche, nicht an den Staat, und fordert, bei der Taufe auf das Untertauchen zu verzichten. Auslöser ist, dass in der rumänischen Stadt Suceava Ende Januar ein Kind nach der Taufe gestorben ist, weil Wasser in seine Lunge gelangt sein soll, wie Ärzte laut Presseberichten festgestellt haben. Gegen den Priester, der das Kind getauft hatte, werde wegen Totschlags ermittelt. Außerdem ist eine Debatte entbrannt, an der sich Intellektuelle, Kirchenvertreter und auch die Eltern des toten Kindes beteiligen. Von Deutschland aus beobachtet Radu Constantin Miron die Vorgänge in Rumänien.
Was den konkreten Fall angeht, gab es vor ein paar Jahren mal einen Todesfall in Rumänien, soweit ich weiß. Schon einmal, und dann wurde eben festgestellt, dass da eine Vorerkrankung des Kindes war, und jetzt wohl wieder.
Miron ist Erzpriester der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland und Pfarrer in einer Gemeinde in Köln. Außerdem ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, einer ökumenischen Organisation. Mirons Vater war Rumäne, daher betreute Miron auch schon rumänischsprachige orthodoxe Gemeinden. Mit Blick auf mögliche Vorerkrankungen des toten rumänischen Täuflings, sagt er.
Offensichtlich ist, dass da eine Aufmerksamkeit geweckt werden muss ob es irgendwelche Erkrankungen des Kindes gibt. Und so verstehe ich auch diesen Beschluss.
Einen Beschluss, mit dem die rumänisch-orthodoxe Kirche auf den Todesfall und die Kritik am Taufritual reagiert hat. Darin heißt es, die Priester seien von nun an verpflichtet, sich vor der Taufe über die Gesundheit des Kindes zu informieren. Bei Eltern oder Paten, die zuvor mit einem Kinderarzt Rücksprache halten sollten. Die Kirche macht aber auch klar, sie will generell am dreimaligen Untertauchen festhalten, wenn aus gesundheitlichen Gründen nichts dagegen spricht. So sieht es auch der Kölner Erzpriester Radu Konstantin Miron, denn das entspreche der christlichen Tradition.
Es handelt sich natürlich um eine Fortsetzung der altkirchlichen Taufpraxis und allein die Sprache verrät es ja schon. Das Wort Taufen kommt vom Wort Tauchen.
Sprich, keine Taufe ohne vollständiges Eintauchen.
Weil es eben um eine vollständige Befreiung des Menschen geht und das, was im Osten auch sehr gerne betont wird, eben die Analogie zum Sterben und zum Wiederauferstehen. Deswegen eben dieses aus dem Grab oder aus dem Taufbecken, dem Tauchbecken hervorheben.
Der orthodoxe Pfarrer betont allerdings, dass theologisch gesehen auch Ausnahmen möglich seien.
Daneben gibt es natürlich auch in Fällen, wo das nicht möglich ist, eine Besprengungstaufe, ist aber die Ausnahme geblieben und wir bemühen uns eigentlich, es auch als Ausnahme zu behalten. Theologisch gesprochen reicht eigentlich ein Tropfen Wasser, ja, um jemanden zu taufen. Aber es ist einfach dieses Bild, ja, des Sterbens und Wiederauferstehens, was uns sympathisch ist und deswegen von der Kirche nicht in Frage gestellt wird.
Wladimir Dumitru, der Initiator der Petition, sagt, er habe recherchiert, dass viele rumänische Priester die Kinder inzwischen nicht mehr komplett untertauchen, sondern nur ihre Stirn mit Wasser besprengen. Auch viele Eltern wollten das so, meint Dumitru. Das sei ein guter Anfang, aber das reiche noch nicht aus. Das Besprengen solle zur Regel werden und nicht Ausnahme bleiben, fordert er. Denn es gehe ja um die Gesundheit und das Leben von Kindern. Für seine Initiative bekomme er viel Zustimmung, sagt Dumitru. Er werde aber auch kritisiert und angefeindet. Er sei Marxist, Satanist, Teil einer Verschwörung gegen die Kirche. All das werde ihm vorgeworfen, so Dumitru. Und all das weist er entschieden zurück. Solche und ähnliche Debatten gibt es in christlich-orthodox geprägten Ländern immer mal wieder. In den Kirchen selbst werde das Taufritual aber kaum in Frage gestellt, beobachtet Vasilios Makrides, Professor für orthodoxes Christentum an der Universität Erfurt.
Das Thema Ritual ist ein sehr sensibles Thema. Man kann sozusagen Rituale nicht beliebig ändern. Das dreimalige Untertauchen im Wasser ist schon ein bewährtes Ritual bei der Taufe schon seit Jahrhunderten. Damit verbunden sind verschiedene Fragen der Gültigkeit des Rituals.
Wenn die Kirchen versuchen würden, das Taufritual zu ändern, könnte das zu innerkirchlichen Konflikten führen, meint Makrides. Denn für manche Priester und auch für manche Gläubige sei das Ritual eben nur dann gültig, wenn das Kind dreimal komplett unter Wasser gewesen ist.
Die Hardliner Priester, sie versuchen immer wieder, die sogenannte Tradition zu bewahren. Das heißt, das eine Ritual wurde auf eine konkrete Weise immer durchgeführt und das muss auch genauso bleiben.
Zumal eben wir eine, auch das sage ich selbstkritisch, eine Kirche haben, die sehr an Ritualen festhält.
Meint auch der orthodoxe Erzpriester Radu Konstantin Miron.
Was dann zu einer Starre führt und manchmal natürlich auch zu einer Sinnentleerung der Riten, wenn man nicht mehr weiß, warum etwas passiert. Hauptsache, es muss so genau passieren. Da ist dann auch die Grenze vom Glauben zum Aberglauben manchmal sehr brüchig oder sehr eng.
Deshalb fordert Miron, die Symbolik des Taufrituals in den orthodoxen Gemeinden besser zu vermitteln.
Erklärt den Leuten, was wir da tun und was eben dieses Bild des Sterbens und Wiederauferstehen bedeutet, damit es nicht zu Kirchenspaltungen kommt, aufgrund von eigentlich sekundären Dingen. Ja.
Sekundär, weil die Taufe für den orthodoxen Pfarrer eben auch in anderer Form als der traditionellen gültig ist. Etwa in Formen, wie sie nicht nur Wladimir Dumitru beobachtet, sondern auch der Erfurter Religionswissenschaftler Vasilios Makrides.
Viele Priester, sie machen nicht das vollkommene Untertauchen des Kindes bzw. des Säuglings im Wasser, sondern sie lassen den Kopf draußen und dann gießen sie Wasser über den Kopf.
Eine vorsichtigere Variante des Taufrituals. Es gibt aber auch das Gegenteil. Erzpriester Miron kritisiert, wie manche orthodoxen Priester die Taufe vollziehen.
Dass das natürlich nicht wie auf manchen YouTube-Videos zu sehen ist, da ein Kind mit Gewalt unter Wasser. So, Waterboarding.
Einige solcher Videos finden sich im Internet. Auf diesem aus Georgien ist zu sehen, wie ein Priester Kinder abwechselnd mit dem Kopf und den Füßen ins Taufbecken tunkt. Jeweils dreimal, dann ist das nächste Kind an der Reihe. Mit offenbar geübten Handgriffen wirbelt der Priester sie herum. Der Kölner Pfarrer Miron geht davon aus, dass es sich bei diesen Praktiken um Ausnahmen handelt. Und er fordert seine Kollegen auf, beim Eintauchen der Kinder behutsam vorzugehen. So habe er es schon in seiner Ausbildung gelernt.
Es gibt sogar einen Griff, der, wenn das Gesicht unter Wasser kommen sollte, wie man da den Mund und Nase zuhält. Ich würde sagen, das ist kein gesundheitsgefährdender Vorgang, ganz objektiv gesprochen.
Und wie schätzen Ärzte das ein?
Wenn kleine Kinder untergetaucht werden, dann holen sie nicht unter Wasser sofort Luft, sondern es kommt in der Regel dazu, dass die Stimmritzen sich verschließen. Es kommt zu einem sogenannten Glottiskrampf, so nennen wir das, um eben die Lungen zu schützen. Aber irgendwann ist natürlich der Sauerstoffbedarf ganz klar da und dann gehen die Stimmritzen auch wieder offen und wenn das Kind dann unter Wasser ist, dann atmet es auch Wasser ein und damit hat man dann natürlich das Problem des Ertrinkens.
Erläutert Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.
Und das Video, was Sie als Link geschickt haben, hat gezeigt, dass eben tatsächlich hier so ein Kind eben eng zusammengedrückt eigentlich in einem Bottich untergetaucht wird, wo das Kind noch nicht mal die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten. Also das ist etwas, was wir aus ärztlicher Sicht sicher ablehnen würden. Früher hat man Babyschwimmen auch gemacht, auch noch mit Untertauchen. Auch das wird nicht mehr gemacht, weil wir wissen, dass das Untertauchen von Babys, von kleinen Kindern, dieses Gefahrenpotenzial hat.
Ich bin irgendwo bei 1500 Kindern, die ich in meinem Leben getauft habe und habe noch keine Nebenwirkungen feststellen können.
Sagt der orthodoxe Pfarrer Miron. Zugleich kritisiert er manche seiner Kollegen auch dafür, dass sie zum Taufen kaltes Wasser verwenden, statt wie er warmes.
Habe ich schon russische Priester sagen hören, was seid ihr für verweichlichte Griechen, die Kinder im warmen Wasser taufen.
Rituale und wie sie korrekt auszuführen sind. Das birgt in Religionsgemeinschaften oft Konfliktpotenzial, sagt auch Vasilios Makrides.
Das Thema Ritualreform ist so ein sehr empfindliches Thema für die Kirche, weil in der Geschichte wir haben eine ganze Menge von Debatten, Spannungen, Konflikten, auch Spaltungen innerhalb der Kirche aufgrund von Ritualreformen.
Und der Erfurter Religionswissenschaftler sieht noch einen weiteren Grund dafür, warum sich die orthodoxen Kirchen mit Reformen schwer tun würden.
Aufgrund einer viel schwächeren Säkularisierung und auch Modernisierung, viele von Priestern und auch die Kirchen, sie betonen, das ist unsere Quintessenz als christliche Kirchen. Das heißt, wir sind nicht so verweltlich wie das westliche Christentum.
Demnach geht es beim Taufritual auch um die orthodoxe Identität. Es ist ein wesentlicher Aspekt, in dem sich die orthodoxen Kirchen von katholischer und evangelischer Kirche unterscheiden.
Und auch ein weiteres Argument gegen die Modernisierung von Ritualen ist, dass die Kirche muss allein entscheiden, ob das richtig ist, ob das geändert werden muss oder nicht. Und das muss nicht sozusagen auf den Druck von äußeren anderen Instanzen, wie zum Beispiel den Staat, also zurückgeführt werden.
Wohl auch deshalb dürfte Wladimir Dumitrus Petition zur Änderung des Taufrituals in Rumänien kaum Erfolgsaussichten haben. Dabei wolle er damit keinesfalls die orthodoxe Kirche als Ganzes angreifen, sagt er. Im Gegenteil, auch er gehe an den Feiertagen in die Kirche. Er wolle einfach nur verhindern, dass es zu weiteren Tragödien komme. Denn eine Taufe sei ja eigentlich etwas Schönes.
Debatte über das orthodoxe Taufritual nach dem Tod eines Kindes in Rumänien. Christian Röther berichtete. Wer Jude ist, bekommt in Israel die Staatsbürgerschaft. Das garantiert das sogenannte Rückkehrgesetz. Doch seit Jahren wurde darüber gestritten, wer denn nun eigentlich jüdisch ist. Bisher galt nämlich, wer in Israel in einer liberalen Gemeinde zum Judentum übertritt, bekommt keinen israelischen Pass. Nur die Konversion bei orthodoxen Rabbinern wurde anerkannt. Diese Praxis hat das oberste Gericht in Israel nun gekippt und geurteilt, auch wer über reformjüdische oder konservative Gemeinden zum Judentum konvertiert, hat Anspruch auf die Staatsbürgerschaft. Doch das Urteil sorgt jetzt für heftige politische Kontroversen, wie Benjamin Hammer berichtet.
Für den Knesset-Abgeordneten Yitzhak Pindrus ist es eine klare Sache. Wer zum Judentum konvertieren will, darf das nur bei ultraorthodoxen Rabbinern machen. Pindrus ist selbst streng religiös und Mitglied bei einer der beiden ultraorthodoxen Parteien. Auf einer Podiumsdiskussion sprach der Politiker über eine Frau, die auf einem anderen Weg zum Judentum konvertiert.
Schickse.
Sie ist eine Schickse, eine Nichtjüdin. Wenn eine Soldatin zum Beispiel während ihres Armeedienstes zum Judentum übertritt, ist sie trotzdem keine Jüdin. Denn nach halachischer Auffassung entspringt sie nicht dem Samen Israels. Und wenn ein Mann sie zur Frau nimmt, muss er in seiner Familie als tot angesehen werden. Seit der Gründung des Staates Israel haben in Fragen der Religion fast ausschließlich die Anführer des orthodoxen Judentums das Sagen. Sie stellen die beiden Oberrabbiner. Sie entscheiden, wer in jüdischer Tradition heiraten darf. Das Konservative und das sogenannte Reformjudentum erkennen die Orthodoxen nicht an. Das Quasi-Monopol hat für Anhänger des liberalen Judentums Konsequenzen. Wenn Nichtjuden in Israel in einer liberalen Gemeinde konvertierten, wurde dies bislang nicht anerkannt. Nach dem sogenannten Gesetz der Rückkehr können alle Juden die israelische Staatsbürgerschaft erhalten. Davon ausgenommen waren aber bislang Menschen, die in Israel in einer liberalen Gemeinde konvertierten. Zu Unrecht urteilte nun Israels oberster Gerichtshof. Bei rechtsnationalen Politikern wie Bezalel Smotrich von der Partei Yamina löste das Urteil Unruhe aus. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, sagte er dem Sender Kan. Das Urteil nagt maßgeblich am Rückkehrgesetz, das besagt, dass nur Juden nach Israel einwandern können. Das Ergebnis dieses Urteils könnte sein, dass immer mehr Eritreer und Sudanesen, die bereits in Israel sind, im Handumdrehen zum Judentum übertreten können und damit das Recht erhalten, Staatsbürger zu werden. Das bedroht sowohl die jüdische Mehrheit als auch den jüdischen Charakter des Staates. Israel befindet sich im Wahlkampf. Warnungen vor Migranten und Flüchtlingen gehören zum Wahlprogramm der rechten Parteien. Dabei geht es bislang um sehr geringe Zahlen. Pro Jahr gibt es in Israel weniger als 50 Übertritte über eine Reformgemeinde. Und wer im Ausland über das liberale Judentum konvertiert hat, hat schon jetzt Anspruch auf die israelische Staatsangehörigkeit. Das Urteil des Gerichtes ist daher vorerst vor allem symbolisch. Gleichzeitig trifft es den Kern einer jahrzehntealten Debatte. Wer ist jüdisch und wer kann damit an die Staatsbürgerschaft kommen? Aus Sicht von ultraorthodoxen und rechtsnationalen Politikerinnen und Politikern darf nicht der Gerichtshof über diese Fragen entscheiden. Das Gericht ist in diesem Lager ohnehin nicht beliebt. Die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu schrieb, dass man nach einem Wahlsieg die Souveränität des Volkes wiederherstelle. Vertreter des sogenannten Mitte-Links-Lagers zeigten sich hingegen begeistert.
Wer jüdisch ist und Anspruch auf einen israelischen Pass hat, darüber streiten israelische Politiker nach einem Urteil des obersten Gerichts. Benjamin Hammer berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Andreas Mein. Um die Rolle des Journalismus in der Pandemie geht es jetzt gleich nach den Nachrichten in der Sendung Lebenszeit. Tag für Tag gibt es am Montag wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.